geehrte Herren und vereinzelte Damen, muss man halt sagen, ob das an unserem Thema liegt, ich weiß es nicht. Wir haben da vorne so wunderbare Maschinen. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Mein Name ist Christine Heiden und ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Können Roboter Menschen retten? Eine ziemlich große Ansage ist das eigentlich. Und wenn man die Schlagzeilen der Medien momentan liest und da zum Beispiel Fukushima liest und die Frage, wie kann man denn dieses Leck, das da aufgetreten ist, stopfen oder wer geht denn da überhaupt noch hinein in diese havarierten Reaktoren, um da etwas zu tun, liegt die Frage nahe, könnten diese Geräte, an denen unsere heutigen Gäste arbeiten, möglicherweise da ein Problem lösen, das ja doch ziemlich gravierend und ein sehr ernsthaftes ist. Und da geht es ja dann nicht nur darum, ob die Menschen retten können, sondern schon fast darum, ob sie die Menschheit retten können bei solchen großen Havarien. Herzlich willkommen, die beiden Gäste des heutigen Abends. Das sind Ingenieur Michael Zauner und Diplom-Ingenieur Raimund Edlinger, beide von der Fachhochschule Wels. Herzlich willkommen.
Hallo.
Unsere beiden Gäste haben an der FH in Wels studiert, Sensorik und Mikrosysteme, und beschäftigen sich im Rahmen ihrer Tätigkeit jetzt an der FH mit der Entwicklung von Robotern. Und welche sie da genau entwickeln und was alle diese Gerätschaften hier auf dem Tisch uns sagen wollen, das werden wir nun in einem Vortrag hören und ich darf Sie darum bitten.
Gut, danke. Ich sage jetzt einmal herzlich willkommen zu diesem Abend. Ich hoffe, es wird kurzweilig und interessant für Sie. Es ist einmal für uns eine sehr große Ehre, dass wir hierher eingeladen wurden zu diesem Vortrag. Und ich möchte vielleicht den Vortrag gleich einmal mit einem Film starten, mit einem kurzen, dass wir einfach einmal vielleicht zu diesem kleine Einstimmung zu dem Thema bekommen. Gut, wie schon gesagt, kurzer Film. Vielleicht darf ich gleich mal in die Runde reinfragen, was haben diese Ereignisse eigentlich alle so gemeinsam? Oder was vielleicht für die als Überschrift hat, was sind da unsere Ziele? Ich meine, wir können kein Erdbeben verhindern. Man kann andere verheerende Ereignisse auch nicht wirklich verhindern, weil es einfach oft Naturkatastrophen sind. Oft ist sicher Fahrlässigkeit dabei, wie es bei Tschernobyl war. Gut, aber was können wir machen oder was können wir verbessern? Es war vielleicht da drinnen einige Bilder, wie zum Beispiel Lansing, New York, diese Twin Tower Katastrophe, sage ich mal. Da werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, dass da sehr viele Menschen eigentlich nach dem Unglück noch gestorben sind, nämlich alle die sehr viele Rettungskräfte, die da beteiligt waren, Menschen zu retten oder rauszuholen. Und da ist der Punkt, an dem wir eigentlich ansetzen wollen, dass wir diese Menschen, die sich da freiwillig in Lebensgefahr begeben, dass diese Menschen entlastet werden und vielleicht ein Stück weit denen auch ein bisschen geholfen wird, dass man dann wirklich sagen kann, man schickt da jetzt vielleicht einen Roboter rein, der da drinnen aufklärt, der da drinnen noch Verletzten sucht, bevor er da wirklich nur Menschen reinschicke, die vielleicht da drinnen dann ja eben auch ihr Leben verlieren. Wie schon gesagt, es gibt Beispiele, heute haben wir es ja wieder den ganzen Tag im Radio gehört, Fukushima ist ja ein großes Thema, sage ich mal. Und ich habe da gestern auch wieder Berichte gesehen und da ist gesagt worden, also diese Arbeiter, die da die ersten Tage reingegangen sind, die sind eigentlich ohne Strahlenschutzanzüge reingegangen, weil alles durchs Erdbeben zerstört worden ist. Und die sind da einfach wirklich reingeschickt worden, ja, weil wer rein musste, der das da drinnen aufräumen musste oder inspizieren musste. Und da ist natürlich die Frage, ob das nicht vielleicht eine Maschine machen kann, die ja dann, wenn sie verstrahlt ist oder wie schon gesagt, dann vielleicht in einem Stollen verschüttete sind, dann der Stollen zusammenbricht, die Maschine dann zwar vielleicht kaputt ist oder nicht mehr zum Einsetzen ist, aber gut, Maschine, auch wenn sie sehr viel Geld kostet, kann man ersetzen. Ein Menschenleben, sage ich mal, ist eben nicht ersetzbar. Gut, ich würde sagen, das so diese grundlegende Idee, die unserer Forschungsarbeit da dahinter liegt. Wir wollen aber jetzt ein bisschen zeigen, dass jetzt wir jetzt nicht, sage ich mal, dieser Rescue-Roboter, den wir dann ein bisschen näher vorstellen wollen, der jetzt da vom Himmel gefallen ist und wir dann gesagt haben, ja, machen wir es halt, sondern es hat irgendwie alles ein bisschen vielleicht dann mit einer Spielerei begonnen. Man kennt ja den Spruch, am Anfang war es Spaß und nach dem Spaß ist dann der Ernst gekommen und dieser Ernst ist jetzt in unserem Fall, ja, sage ich mal, 5 Jahre alt und ja, vielleicht sagt da der Raimund ein bisschen was dazu, wie wir begonnen haben, wie wir angefangen haben, Roboter zu bauen und was halt dann die Ziele waren, warum sind wir jetzt eigentlich zu diesem Rescue-Roboter gekommen?
Genau, angefangen hat es eben im Jahr 2006, da war ich selber noch Student an der Fachhochschule und wie jeder Student muss man als Student auch fächerübergreifende Projekte machen und da war eigentlich dann die Idee, zusammen mit meinen Studienkollegen, waren wir eigentlich dann zu fünft, da haben wir dann gesagt, wir möchten eben einen Roboter bauen, der dann bei so einem Roboterwettbewerb dann mitmacht. Zusammen dann mit dem Herrn Zauner und mit dem Herrn Rokitanski haben wir dann eben diesen ersten Roboter gebaut, den haben wir heute wieder seit 2 Jahren wieder mal ausgepackt und möchte ich Ihnen dann schon ein wenig zeigen, wie unsere Entwicklungsschritte waren, ja. Wie gesagt, kurze Information. Dieser Roboter hat halt zum Beispiel einer Linie folgen können. Am besten ist, man schaut sich vielleicht da ein kurzes Video an. Da haben wir eben so erste Testfahrten in der FH noch gemacht, haben wir noch trainiert. Wie gesagt, das ist immer so ein Lauf gewesen. Da hat eben der Roboter schnellstmöglich einer Linie folgen müssen und so in dem Fall war dann auch noch ein Hindernis in der Linie oder müssen umfahren. Dann hat es eben noch so einen Tunnel noch gegeben. Also wie gesagt, das war immer so ein spezieller Wettbewerb und der Wettbewerb war eben in Wien. Da gibt es ja eben jedes Jahr gibt's eben die Robot-Challenge. Da gibt es ja eben auch so Bewerbe wie den Linienverfolger, oder in dem Fall war es eben Slalom in Hans.
Darf ich nachfragen, wer schreibt solche Wettbewerbe aus? Wer ist der Veranstalter für Roboter-Wettbewerbe?
Also in Österreich, wie gesagt, war eben die Robot-Challenge. Der Veranstalter ist die INOC. Das ist
die Institut für Innovation und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie sie es bezeichnen, aber es heißt eben INOC und ist eben in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium, ist eben dieser Bewerb ausgeschrieben. Und da nehmen wir mittlerweile, also im 2006er Jahr, wie wir das erste Mal teilgenommen haben, haben da, ich glaube, 30 Teams waren das, glaube ich, die da mitgemacht haben, die zum Großteil eigentlich aus Österreich gekommen sind. Und mittlerweile, jetzt sage ich mal 5 Jahre später, sind da jetzt aus eigentlich ganz Europa Teams, also weit über 200-300 Teams, die da mitmachen. Und ja, wie schon gesagt, aus, glaube ich, mittlerweile 17 Nationen, die da nach Wien kommen und an dem Bewerb mitmachen. Man sieht dann, glaube ich, beim zweiten Video, wie sich da das Niveau auch gesteigert hat.
Wie erfolgreich waren Sie mit Ihrem ersten?
Also, wir haben da noch 2 Wettbewerbe gewonnen, also den Slalom in Hans und da hat es dann auch noch das Labyrinth gegeben, also dem Startpunkt A und dort müssen wir dann so durchfahren, durch das Labyrinth und dann am anderen Ende war eben das Ziel. Da waren wir sozusagen wirklich die Einzigen, was das geschafft haben mit diesem Roboter. Wie gesagt, mit dem Widersichtmesser ist jetzt eben so ein aktueller Linienverfolger. Vielleicht spielen wir mal kurz. Also der startet jetzt dann. Das war eben jetzt aktuell so eine Woche-Challenge vor einer Woche. Also letztes Wochenende war das. Da sieht man dann schon auch bei der Schnelligkeit, da hat sich jetzt in den letzten 4-5 Jahren schon einiges getan. Und das ist eben dieser Roboter. Dieser Roboter ist da jetzt eben gebaut worden. Ja, das ist sozusagen der 100-Meter-Sprint mit der Roboter. Gut, was gibt es noch für Wettbewerbe? Das sind so die ersten Wettbewerbe, wo auch unsere Studenten, die wir jetzt da in unserem Team auch mitarbeiten lassen, dann aufgebaut werden, also vom Wissen her aufgebaut werden. Da haben wir jetzt dann noch Such- und Wettkämpfe. Das ist jetzt ein speziellen Nanotomo. Nanotomo bestechen, das ist von der Größe her, also 25 mal 25 mm und mit einem Gewicht von 25 Gramm. Also da ist schon sehr schwierig, dass man die Aktorik einigermaßen jetzt unterbringt, also für die Motoren, auch von der Sensorik her. Und man muss sich auch vorstellen, wie muss ich das Ding auch so programmieren. Also wie gesagt, das ist jetzt so die Wettbewerbsfläche da vorne und da haben wir jetzt da stehen. Das ist dann ist leider schwer sichtlich.
Und dieses Nanosumo, was heißt das?
Sumo-Rennen, also wie
ja, schon, Japanisch aber auf Computer übersetzt.
wie gesagt, das Ziel ist eben, dass eben zwei Roboter auf einer Sumo-Platte gestellt werden und das Ziel ist eben, dass man jetzt den Gegner aus dem Ring trennt.
Aber was hat das für eine Bedeutung in der technischen Entwicklung? Also was ist das für eine Funktion? Warum übt man das mit einem Gerät?
Erstens mal muss man mal schauen, man muss einmal den Gegner detektieren. Dann muss man eben wahrscheinlich auch mehrere Strategien haben, weil jeder Gegner ist anders aufgebaut oder hat auch andere Strategien. Auf das muss man auch gewappnet sein und das sind so die ersten Erkenntnisse oder wie soll ich sagen, für die Studenten selber sind sie halt konfrontiert.
Also einfach die Frage, wie mache ich dieses elektronische Teil jetzt intelligent, kann man das so sagen?
Genau, und auch wie baue ich so einen Roboter mal, also diese ganze mechatronischen Aspekt von einer Mechanik, ich muss jetzt einen Roboter konstruieren, ich muss Elektronik entwerfen, ich muss das Ding auch programmieren. Das ist einfach diese erste Aufgabenstellung und damit wir gesehen, ja, ich meine, der Mensch lernt, sage ich mal, am leichtesten, wenn er irgendwie was zum Spielen hat. Vielleicht ist das auch noch bei Männern so, also uns wird es dann immer vorgeworfen, das ist eher so, das liegt den Männern inne, aber schon gesagt, wir haben heuer auch, glaube ich, 3 Studentinnen begeistern können, die da mitmachen haben, mitgemacht haben. Und wie gesagt, das sind so diese ersten Schritte, einfach über das Spielerische. Über diesen spielerischen Aspekt, dass man einfach dann sagt, man begeistert die Leute mal für die Technik und sagt dann, wenn sie Feuer gefangen haben, dann geht man einfach Step by Step nach oben, sage ich mal, bis man wirklich dann sagt, okay, den Roboter, da sehe ich jetzt da irgendwann Sinn dahinter. Wie schon gesagt, diese Sumo-Roboter, da kann man vielleicht bis auf ein bisschen Zeitvertreib, der Sinn ist da eher gering, aber.
Wo haben die ihr Gehirn, diese Sumos?
Ja. Guter Bewerb war schon, also. Ja, wie gesagt, da ist die Platine drinnen, also die ist 23x23 mm groß, da ist immer ein IC drauf und der wird programmiert und da ist auch die ganze Intelligenz drinnen.
Okay. Ich sag, ganz ein kleiner Computer, eigentlich auf einem Chip, sage ich mal, wo wirklich alles Speicher, wie man es halt vom großen Computer kennt, sage ich mal, wo es Speicher, ob es jetzt die Harddisk ist oder eben das RAM, die ganzen Einheiten, die der Computer braucht, diese zentrale Recheneinheit, alle Register, also alles auf einem Chip halt drauf. Ist natürlich nicht so leistungsfähig wie ein Computer, aber ja, für sowas reicht, sage ich mal. Und sage jetzt mal, der Prozessor, der da drinnen ist, ist wahrscheinlich leistungsfähiger wie der drinnen war in der ersten Rakete, die zum Mond geflogen ist. Also von dem her sieht man auch die Entwicklungsschritte, was sie da getan hat.
Ja, wie gesagt, 2006 waren wir noch 5 Studenten. Mittlerweile ist jetzt das Team sehr groß geworden. Also wir sind eben letztes Wochenende mit insgesamt 30 Personen angetreten und gut, ich habe da koordiniert. Die sind auch in diverse Oberwettbewerbe dann an den Start gegangen, wie im Sumo, Linien von Bonga. Da gibt es jetzt dann auch noch Book-Kollektion. Wie ist dann weitergegangen? Ich habe dann eben mein Praktikum und Diplomarbeit auch an der Fachhochschule in Wels gemacht. Und natürlich habe ich dann nicht mehr an dem Roboter weitergebaut, sondern wir haben uns eben einen noch attraktiveren Roboterwettbewerb gesucht und gefunden. Das nennt sich Eurobot und vielleicht schauen wir uns für die nächste Folie gleich mal an.
Gut, also da sieht man vielleicht die Aufgabenstellungen der letzten 3 Jahre. Bei dem Bewerb ist vielleicht die Schwierigkeit, das ist jetzt nicht so wie dieser Sumo-Bewerb oder wie dieser Linienverfolger-Bewerb, dass ich sage, ich baue jetzt einen Roboter und der funktioniert jedes Jahr gleich, sondern es gibt jedes Jahr neue Spielregeln, da wird immer im September kommen da die neuen Regeln raus, da wird eh schon hingefiebert von den Teams, die da mitmachen und schauen immer, wann sind endlich die Regeln da. Und dann hat man immer 3/4 Jahr ungefähr Zeit, weil der Bewerb ist dann meistens Ende Mai in einem europäischen Land, also das ist jetzt ein großer europäischer Wettbewerb, der findet halt, wir waren jetzt schon 2-mal in Frankreich, in der Schweiz war letztes Jahr Deutschland, heuer findet er in Russland statt. Und wie schon gesagt, das sind halt diese Aufgabenstellungen, die sind auch noch sehr, vom Prinzip her sehr spielerisch, sage ich mal. Bei diesem Bewerb wird auch eher versucht, eher ein bisschen plakative Bewerbe, wo man vielleicht die Massen auch begeistern kann dafür, wo sie sehr viel ereignet, sage ich mal, also das sind an und für sich, man hat immer nur 90 Sekunden lang Zeit für ein Match, es treten immer 2 Roboter gegeneinander an, also da ist immer die Interaktion zwischen den Robotern auch sehr groß und das wird halt da gefördert, wobei da steckt jetzt natürlich schon ziemlich viel Technik drinnen, also das ist jetzt unser aktueller Roboter, den wir eben für den heurigen Wettbewerb gebaut haben und heuer heißt das Thema eben Chess Up, da müssen die Roboter so eine Art Schach spielen. Wir haben eher so diese Schachfiguren mitgenommen, also es ist kein richtiges Schach, wo der eine Roboter den anderen Schach matt setzen muss, das würde in 90 Sekunden nicht wirklich funktionieren. Was sein muss, es gibt halt heuer 2 Teams, ein rotes und ein blaues, und dann sieht man sehr auf dem Bild, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen, es sind dann auf dem Spielfeld verteilt so Scheiben, das sind die Bauern, und dann gibt es am Spielfeldrand in dieser grünen Zone gibt es eben auch noch Bauern, und da gibt es eben dann auch noch Könige und Damen, und die können die Roboter oder müssen die Roboter finden und müssen halt dann versuchen, diese Elemente auf ihre Spielfarbe zu stellen. Das heißt, das rote Team versucht, alle Elemente auf das rote Feld zu stellen, das blaue Team auf das blaue. Dann gibt es auch noch so Aktionen, wo ich sage, ich kann jetzt Türme bauen. Das heißt, ich kann jetzt an Bauer, sage ich mal, adeln, indem ich ihm den König oben drauf stelle oder die Dame oben drauf stelle. Das heißt, das sind also Aktionen, wo man dann mehr Punkte bekommen kann. Und heuer ist es dann, sage ich mal, nur extrem spannend, weil die Spielelemente stehen alle am Tisch. Das heißt, man kann jetzt schwer den Gegner hindern, dass er jetzt, ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt das rote Team bin und ich habe jetzt einige Elemente auf die roten Felder gestellt, dass dann der Gegner kommt und einfach um ein Feld weiterschiebt und dann sind sie alle auf blau und dann hat der Gegner mehr oder weniger die Punkte gestohlen. Und ja, das wird heuer sicher wieder extrem spannend. Ja, bei so einem Roboter gibt es natürlich, wie schon gesagt, ist an und für sich vom Prinzip her immer noch, man kann sagen, eine Spielerei, weil wir bauen den eigentlich für den Bewerb. Es wird nie irgendwo ein Roboter benötigt werden, der wahrscheinlich sowas machen muss, aber da steckt halt schon sehr viel an Technik drinnen. Also wir haben da schon sehr viel Industriesensorik verbaut, das heißt wirklich hochwertige Sensorik. Das sollen die Studenten ja auch lernen, welchen Sensor setze ich wann, wo ein und für welchen Zweck. Wir haben da drinnen auch 2 Kameras, mit diesen Kameras, also wir sind da vorne die Löcher, da sitzt eine Kamera drinnen, da wird dann auch Bildverarbeitung gemacht, das heißt, wir filmen eigentlich zu jeder Zeit das Spielfeld ab und schauen halt, wo sind da die Spielelemente, wo ist der Gegner, weil bei dem Bewerb ist es eben nicht so wie beim Sumo, dass ich den Gegner finden muss und dann vom Tisch runterschieben muss, sondern das wird sogar kontrolliert, also man muss sogar nachweisen können, dass man immer Gegnerdetektion hat, dass man, wenn man den Gegner sieht, dass man stehen bleibt, dass man dann nicht irgendwie reinfährt oder was kaputt macht beim Gegner. Und da steckt halt natürlich schon extrem viel Technik, sage ich mal, drinnen. Und vielleicht schauen wir sich von den letzten beiden Jahren, also 2009 hat das ganze Temples of Atlantis geheißen, mal einen Bewerb an. Und ich habe gesagt, das ist auch ganz nett zum Zuschauen. Also es sind in der Bewerb, wann in Frankreich stattfindet, das ist für uns auch immer ein Highlight, weil da sind dann, ja, das ist dann eine Riesenhalle, wo dann sicher an die 1000, 1500 Leute drinnen sitzen und sich das anschauen. Und das war eben 2009, das war eben dieses Temples of Atlantis, dass es darum gegangen eben diese Pucks auf dem Spielfeld zu finden und dann in den braunen Zonen, dort in der Mitte eben so einen Rundenkreis geben oder am Rand, hier vorne sieht man es, so eine Zone, wo man eben da Türme bauen hat können und da natürlich je höher der Turm war, desto mehr Punkte hat man bekommen. Und das war eben gerade das Match gegen den belgischen Meister, das war in der Vorrunde. Und da, wie schon gesagt, das ist darum gegangen, diese Pucks zu finden am Tisch, die sind nicht immer gleich gelegen, das heißt, die sind eben zufällig gelegen und das hat der Roboter dann wirklich wissen müssen oder finden müssen. Es war schon eine Hauptschwierigkeit. Und was man auch dazu sagen muss, diese Roboter, die agieren alle voll autonom, das heißt, die werden nicht ferngesteuert, die machen eigentlich alles von sich aus, sage ich mal. Also die müssen so viel Intelligenz mit haben, dass halt, wenn der Gegner im Weg ist, wenn sie das Element vielleicht nicht erwischen, was glaubt haben, dass sie erwischen, dass sie halt immer irgendwelche Ausweichstrategien haben und Routinen haben. Ja, das war eben dann, da ist dann eben nur der Turm fertig gebaut worden, also das Match haben wir da relativ klar gewonnen. Und ja, ist eben, wie schon gesagt, ja, auch ganz, ganz nett zum Zuschauen. Und wie schon gesagt, durch das, dass das Match nur 90 Sekunden dauert, das ist da eine ziemliche Dynamik teilweise drinnen. Ja, das haben wir eben dann damals gewonnen, das Match. Und sage ich mal, damals war eigentlich also so ein hohen Turm, wie wir da gebaut haben, das haben eigentlich nur ganz wenige Roboter gekannt. Also das war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das haben wir eh alle zusammengebracht, sondern da waren wir eher unter den Besseren. Das ist vielleicht nur ein Match vom letzten Jahr. Das war dann der Sieger, also dieser schwarz-silberne Roboter, das war ein französischer Roboter, der hat den Bewerb auch gewonnen. Das ist vielleicht einmal, das Video haben wir mitgenommen, vielleicht zum Veranschaulichen, was da wirklich auch drinnen steckt in so einem Roboter, was da an alles an Möglichkeiten waren. Ja, also die haben da wirklich gesagt, die haben eben da festgestellt, das sind diese weißen Zylinder, die man mitnehmen können, die schwarzen waren fest am Tisch angeschraubt, das heißt, das haben die erkannt oder haben wir erkennen müssen. Die haben halt dann immer wieder, sagen wir mal, ein bisschen Show-Einlage dann dabei, also ich habe gesagt, da wird halt wirklich auch sehr viel fürs Publikum gemacht. Und da hat eben auch die Fähigkeit gehabt, wenn er erkannt hat, dass der Gegner nicht auf die Rampe gefahren ist und sie die Orangenbälle geholt hat, dass dann er geholt hat, dass er da dem Gegner auch eine Menge Punkte weggenommen hat. Ja, war sicherlich, glaube ich, der beste Lauf von diesem Team, aber die haben an und für sich wirklich fast jeden Lauf so abgeschnitten. Also wir haben auch ein Match gegen sie gehabt. Ja, es war ein bisschen frustrierend, weil die sind so schnell über den Tisch gefahren, dass dann, wo wir noch glaubt haben, dass Elemente sind, waren die ganzen Elemente weg, wir sind dann unsere Wege abgefahren und dann war nichts mehr da. Und ja, wie gesagt, da kann man halt auch extrem viel lernen, weil man hat dann irgendwo andere Teams, die auch ein sehr gutes Niveau haben. Man schaut sich ein bisschen was von denen ab, die schauen sich wieder ein bisschen was vom anderen ab und das, sage ich mal, man befruchtet sich da auch gegenseitig mit Ideen und ja, also heuer, wie gesagt, sind wir wieder gespannt, wie gut wir heuer abschneiden. Also heuer haben wir wieder ein paar Highlights drin in unserem Roboter, wo wir, glaube ich, sicher wieder ganz gut konkurrenzfähig sind, weil wir sind natürlich immer fest am Spionieren, sage ich mal, weil das ist natürlich YouTube ein Traum, sage ich mal, für solche Sachen. Also wir sitzen dann jede Woche mindestens ein, zweimal vor dem Computer, gibt einmal bei YouTube Eurobot ein und schaut einmal, was hat so der Gegner wieder oder die Gegner wieder mal reingestellt ins Netz. Und dann schaut man wieder, ja, sind die besser, sind wir besser. Und ja, wie schon gesagt, das macht's auch lustig, macht's auch spannend und die Studenten, die eben bei uns mitarbeiten, also so ein Projekt, wie es der Raimund da erzählt hat, die dauern normal eigentlich nur, ja, die haben, glaube ich, einen Umfang von insgesamt 50 bis 70 Stunden im Semester. Ja, und ist, glaube ich, klar, dass man so einen Roboter oder auch so kleine Roboter in dieser Zeit nie bauen kann. Und die Studenten sind da extrem begeistert, denen macht das extrem Spaß. Und wie schon gesagt, die meisten Studenten, die bei uns einmal angefangen haben, die bleiben uns dann auch. Also wie schon gesagt, also wir haben mittlerweile an die 40 Studenten, die da bei unserem Projekt mitarbeiten. Und ja, darum kann man eben auch so tolle Sachen machen. Das schauen wir vielleicht nur wirklich in diesen Rescue-Bereich rein. Das war eben dann der nächste Schritt, den wir dann getan haben, wie wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese Eurobot, ist ein extrem interessanter Bereich. Aber es ist natürlich schwierig, mit so einem Roboter irgendwie in die Wirtschaft zu gehen und sagen, ja, wir machen da super Technik, gibt's unser Geld oder könntet ihr uns sponsern oder könnt man da ein Projekt machen? Weil natürlich jeder sagt, ja, das ist ein Spielzeug, sage ich mal. Aber dann haben wir gesagt, okay, wir schauen noch einen Schritt weiter. Und dann hat es eben damals die Entscheidung gegeben, in den RoboCup einzusteigen. Und im RoboCup gibt es eben verschiedene Ligen. Und eine Liga, die kennt man wahrscheinlich, das sind eben diese Fußballroboter, die halt gegeneinander Fußball spielen. Und dann haben wir eben auch gesehen, da gibt es eben diese Rescue League. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben eh schon viele Fun-Roboter, sage ich mal, wo wir, sage ich mal, den Spieltrieb ausleben können. Wir wollen jetzt da einen Bewerb machen, wo wir wirklich sagen können, da braucht man nicht zum Argumentieren anfangen, ja, warum machen wir das eigentlich? Ich sage jetzt einmal, in so einem Roboter steckt sicher genauso viel Technik drin oder genauso viel Hirn, sage ich mal, in Anführungszeichen, wie in so einem freifahrenden Transportfahrzeug, wie es halt jetzt schon in manchen Firmen rumfahren oder in manchen Lagerabteilungen. Habe ich schon gesagt, der hat halt als vordersten Grund eben ein bisschen diesen spielerischen Ansatz und eben dieser Rescue-Roboter, das hat, sage ich mal, wirklich, da kann man sagen, das macht Sinn, das sieht da jeder, sage ich mal, ein, dass man sowas brauchen kann.
Genau, von der Spielerei weg kann man jetzt dann sagen, gibt es eben diesen Rettungsroboter. Wie gesagt, wir sind da dann auch wieder in einem speziellen Wettbewerb wieder angetreten. Das war eben 2009, vor allem die Weltmeisterschaft in Graz. Da haben wir eben diesen speziellen Roboter dann auch gebaut. Schon auch mit dem Hintergrundgedanken, dass man den auch wirklich Anwendung findet. Dass er nicht jetzt wirklich wieder nur für Wettbewerb gemacht wird, sondern auch wirklich dann irgendwann einmal zum Einsatz kommt, sei es jetzt wie zum Beispiel bei einem Tunnelunfall oder eben hochaktuell das Japan-Unglück. Das sind schon so einmal die ersten Ansätze, wo man eben so einen Rescue-Roboter einsetzen kann. Vielleicht kurz zum Roboter. Er ist aufgebaut bei der Mechanik ja sehr, sehr stark, also wenn man jetzt den aufhebt, der hat ungefähr an die 70 Kilo mit dem Hintergrund gedacht, dass also hier Roboterarm oben ist, der wird jetzt nochmal neu entwickelt von uns, da kommt immer ein spezieller Kreiser dann noch drauf, wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, da ist dann zum Beispiel auch noch so eine Thermokamera, wo man eben diese verletzten Personen auch detektieren kann. Dieses Equipment hat doch ein bisschen ein Gewicht und darum muss auch der Roboterarm sehr stark gebaut werden, beziehungsweise auch die Basis von dem Roboter. Von der Mechanik her, man sieht schon, das ist schon ein sehr komplexes System. Man kann hier diese Flipper, kann man jeden einzelnen ansteuern. Der Roboter, das ist, läuft jetzt eben gerade so ein Projekt, wo eben der Roboter, so jetzt einmal, einen Meter vorausschaut und dass er sich die Filter dann auch selber steuert, so wie man jetzt dahingehend hingehen, dass eben für einen Operator, der eben diesen Roboter jetzt da steuert, eben Arbeit aufgenommen wird, weil es doch sehr schwierig ist. Also wenn man jetzt sich vorstellt, man hat jetzt wirklich nur ein Kamerabild, das ist wirklich nicht sehr groß und man steuert jetzt den Roboter durch den Raum, man sieht eigentlich nicht sehr viel. Ja. Und da ist es dann schon sehr schwierig, auch wenn man jetzt schaut, dass eben das Gelände sehr uneben ist, dass sich eben auch der Roboter wirklich austariert. Und das macht es eigentlich schon sehr schwierig, auch für den, der was eben diesen Roboter steuert. Wo sind jetzt dann noch wichtige Funktionen? Meine, hier sieht man eben so einen Sensor. Was macht dieser Sensor? Der macht eben eine spezielle Karte, eine 2D-Karte. Man sieht es eben bei der Präsentation. Da haben wir eben in der Fachhochschule haben wir immer so eine Testarena aufgebaut und rechts unten sieht man immer so eine Karte. Das hat eben der Roboter selbst angefertigt. Da macht er immer so einen 2D-Plan von der Umgebung. Er scannt wirklich die Umgebung ab, sodass wirklich draußen der Operator genau weiß oder auch das Rettungsteam, wie schaut jetzt wirklich das Gebäude von innen aus, beziehungsweise wo sind jetzt da die Verletzten, also man sieht auch, da ist jetzt gerade so eine verletzte Person, die detektiert wurde, eingezeichnet, also mit diesen Informationen kann eben das Rettungsteam wirklich sehr gut reagieren.
Also das ist jetzt schon einer, der gesteuert wird. Nicht so wie Ihr Spielcomputer, der das
genau
alleine macht, sondern...
Genau, also da ist ja die Intention und da sagen auch die, also bei diesem Bewerb wird da auch gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, da einen Roboter reinzuschicken, der das alles autonom macht, weil da soll ja trotzdem der Mensch nur die letzte Entscheidung haben und zu sagen, okay, da liegt jetzt nur wer, den hat vielleicht der Roboter übersehen. Und das muss der Mensch immer nur die letzte Entscheidung haben und sagen, okay, da sind Opfer, da sind keine Opfer. Mhm. Und
also das ist eigentlich ein Gerät zur Informationsgewinnung. Man bewegt sich in Räume und versucht Informationen zu gewinnen, was, genau, was da los ist, was da
genau,
wer
genau
oder was da zu retten
genau
ist.
Also wie schon gesagt, wenn wir vielleicht auf diesen Film, den wir eingangs gezeigt haben, nochmal vielleicht, wenn man sich den nochmal in Erinnerung ruft, wenn man da sieht, das sind Gebäude, die halb da liegen oder wirklich von außen, sage ich mal, sehr desolat ausschauen, sage ich mal. Ja, wer geht da rein? Ich
mein, und was kann der jetzt? Der kann also Bilder machen, um zu sehen, was ist. Der kann Temperaturen wahrnehmen und aus denen schließt man dann, das muss ein Mensch sein oder so. Also Körpertemperatur zum Beispiel oder sowas.
Genau, Körpertemperatur. Es wird aber auch CO2 gemessen, also die Atemluft selbst. Kann man auch schon daraus schließen, ob jetzt irgendein Mensch noch lebt oder auch nicht.
Mhm. Könnten Sie Verstrahlung zum Beispiel, können Sie dem was mitgeben, damit der Verstrahlung misst?
Dieser Roboter, durch das, dass er jetzt eben so robust gebaut ist, kann man ihn mit allen möglichen Sensoren bestücken. Sei es jetzt Sensoren, spezielle Sensoren für Radioaktivität zu messen. Das ist alles möglich. Mhm.
Und könnte man genauso sagen, man schickt den irgendwo rein, wenn ein Chemieunfall war, und dann gebe ich mal einen Sensor drauf, der halt gewisse chemische Konzentrationen misst in der Luft. Also das ist eigentlich auch wieder ein ähnliches Beispiel, wo ich sage, okay, mir weiß, da ist irgendwas passiert, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal in der Chemie Linz oder was, dann ist halt auch so eine Geschichte, schicke ich da wieder Menschen rein, die vielleicht, ja gut, ich kann es mit schweren Atemschutz reinschicken, dass jetzt nicht die giftigen Stoffe einatmen, oder ich schicke halt eine Maschine rein, die hat dann sagt, ja, die misst halt die Konzentrationen und ich sehe sofort irgendwie über dem Bildschirm das und das Gas oder das und diese Chemikalie ist da irgendwie ausgeströmt und da brauche ich jetzt das und das Bindemittel. Und das könnte man dann auch so weit treiben, dass man den dann vielleicht noch größer, robuster baut und dem gebe ich dann vielleicht noch gleich einen Tank mit, dass er diese Chemikalie auch vielleicht gleich wieder neutralisieren kann oder in diese Richtung.
Und wie weit bewegt sich dieses Gerät jetzt selbsttätig? Sie kennen ja von außen nicht, was da drinnen ist, also wie das Gelände zum Beispiel genau ausschaut, oder wenn jetzt ein eingestürztes Haus ist, wo da jetzt überhaupt ein Weg ist, wo der durch kann. Findet der das selbst oder müssen Sie das anhand der Bilder von außen steuern?
Anhand von den Bildern, die man eben durch die drahtlose Kommunikation gewinnen. Durch das werden wir auch den Roboter steuern. Es gibt schon auch, oder die Idee dahinter ist schon auch, wenn jetzt zum Beispiel eben diese Verbindung unterbrochen wird, dass man eben den Roboter so weit bringt, dass er auch autonom weiterfährt, beziehungsweise auch wieder versucht, eben eine Verbindung aufzunehmen. Mhm. Also das sind so auch Projekte, die jetzt da im Laufen sind, wo man auch weiterentwickeln. Mhm.
Wie stehen Sie im Verhältnis zu Ihrer Konkurrenz mit diesem Gerät?
Also wenn wir uns ehrlich sind, also wie wir da das erste Mal bei der Weltmeisterschaft angetreten sind, da haben wir eben schauen müssen, dass wir innerhalb von die 8 Monate, wo wir uns eben entschieden haben, mitmachen damit, dass wir überhaupt so ein Gerät auf die Füße stellen. Also das war eigentlich eine sehr schwierige Zeit, wo wir sehr viele Stunden investiert haben, weil es doch schon sehr komplex ist, auch von der Mechanik und auch von der Steuerung her. Da waren wir, sage ich noch, im Hinterfeld. Und mittlerweile sind jetzt doch wieder 1,5 Jahre, also 2 Jahre dann schon wieder vergangen, und in die 2 Jahre ist doch auch wieder einiges geschehen. Und wie gesagt, die Entwicklung an dem Roboter ist noch nicht zu Ende. Und es ist schon das Ziel, dass man jetzt da wahrscheinlich nächstes oder in 2 Jahren dann wieder bei der Weltmeisterschaft wieder anreisen und uns dann wieder mit anderen Teams messen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt nur mal die anderen Teams anschauen, sind schon, muss man schon sagen, die thailändischen Teams, aber auch die japanischen Teams sind da sehr gut.
Wer sind da Ihre Mitbewerber? Sind das Firmen oder ebenfalls Fachhochschulen oder Universitäten? Oder wer?
Größtenteils sind es Universitäten, die sich auch in solche Worte setzen.
Findet diese Form von Forschung nur an Hochschulen statt oder auch in der Privatwirtschaft?
Es gibt schon auch Firmen, die eben solche Roboter konstruieren oder bauen, die aber dann aber auch für einen militärischen Einsatz erzeugt werden. Wo man jetzt dann schon erwähnen möchten, dass wir uns da ein bisschen differenzieren. Also wir bauen schon Roboter, die jetzt für Rettungsdienst vorgesehen sind.
Also da gibt es halt sehr viele Firmen, teilweise in Amerika, die halt wirklich runter vom MIT, das ist, sage ich mal, sicher irgendwo eher gut gesponsert, sage ich mal, von der NASA, vielleicht auch vom amerikanischen Militär, gibt es halt so Spin-off-Firmen, die halt dann wirklich ja, sie auf diese Thematik spezialisiert haben, da halt wirklich Robotik für den militärischen Einsatz. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt irgendwer das bei YouTube, das Video von diesem Big Dog, das ist so, ja, vielleicht schaut aus wie ein Hirsch ohne Kopf, sage ich mal. Also auch vom Bewegungsablauf ist extrem agil und ist halt für das konzipiert worden, dass der mehr oder weniger fürs Militär Packesel ist und dort halt Lasten bis zu 100, 130 Kilo tragen kann. Ja, und halt extrem geländegängig, also gibt's Videos, wo der auf Eis geht, wo er wirklich die Füße, sage ich mal, reißt sie ihm aus und dann er kann sie aber nur fangen und geht halt wirklich weiter. Also das ist wirklich ein ja, wie schon gesagt, da steckt halt dann extrem viel Geld dahinter und es ist halt leider so, dass im zivilen Bereich, da sage ich mal, das Geld nicht so locker sitzt, dass wie im militärischen, ich meine in Österreich
was
wahrscheinlich auch nicht.
Für Etat an der FH, für die Forschung an dem Gerät?
Ja, also wir sind an und für sich, wir sind jetzt, also wir sind eigentlich zur Gänze von der FH finanziert, was haben wir für ein Jahresbudget? Ja, an die 120.000 Euro. Wobei, da muss man sagen, da sind, ist nicht rein nur für die Roboter, sondern wirklich, da werden auch da Gehälter bezahlt davon und also für rein die Roboter, weiß nicht, was haben wir da im Jahr über? Weiß nicht, 50.000 Euro vielleicht, dass man sagt, man kann halt dann in solche Sachen rein investieren, man kann halt dann da wieder was dazu bauen, dazu machen. Ja, das ist halt, schon gesagt, das ist an und für sich auch relativ, doch eine kostenintensive Thematik, weil man, wenn man sich diese Thermobildkamera anschaut, ja, da gibt man allein für diese einzelne Kamera 10.000 Euro aus, nur dass man es hat. Und dann zahlt man meistens für die Software, dass man das Ganze noch programmieren kann, auch nochmal, sage ich mal, einen Betrag, der irgendwo bei 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro liegt. Also da steckt natürlich extrem viel Geld drinnen. Man, wir haben auch das Glück, sage ich mal, dass wir dann mit Firmen immer wieder ganz gute Vereinbarungen haben, dass wir zum Beispiel dann Rabatte bekommen von ja 70% oder 50%, was uns natürlich das Leben auch ein bisschen erleichtert, weil sonst könnte man gewisse Sachen sicher gar nicht machen. Ja, also es ist sicher das Geld immer eins von den Hauptthemen, aber das ist, glaube ich, generell ja immer, also sehr, bei jedem Privaten, glaube ich, man könnte immer mehr haben.
Also könnte man dieses Gerät, so wie es da steht, schon irgendwo hineinschicken?
Also wenn man jetzt den Japan-Unfall hernimmt, würde ich es noch nicht machen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also muss ich ehrlich zugeben.
Was fehlt ihm noch, dem Burschen oder dem Mädel, je nachdem?
Wie gesagt,
Sie haben ja einen Namen, glaube ich, für dieses Gerät, gell, oder?
Genau, es ist eben der Marc. Das hat eben unser Projektleiter so vorgestellt. Es ist so, dass doch noch einiges an Programmieraufwand noch zu leisten ist. Sei es jetzt von der Kommunikation her, aber auch von der Bildverarbeitung. Was sehr schwierig macht, weil schon sehr viele Komponenten zusammenkommen, eben. Man muss einmal gewährleisten, dass eben dieser Roboter wirklich, sag jetzt einmal, geradeaus fährt oder so fährt, wie ich heute darauf steuern kann. Oder eben die Kommunikation mit der Bildverarbeitung, falls er jetzt irgendwelche Merkmale jetzt findet. Oder eben diese Kartenerstellung. Ja, es schaut jetzt vielleicht einfach aus, ist aber dahinter liegt aber ein sehr schwieriger Algorithmus, damit man halt eben wirklich aus diesen Scans, die er halt macht, auch wirklich Karten zusammenstoppeln kann. Das ist halt, sag ich jetzt zumindest, sehr einfach. Und das sind irgendwelche Software-Teile, die muss man jetzt dann noch besser abstimmen bzw. besser ausprogrammieren.
Haben Sie jetzt da noch ein Gerät, das Sie uns zeigen wollen, weil sonst würde ich unsere Gäste mitreden lassen jetzt und fragen lassen?
Vielleicht nur den haben wir noch. Mhm. Der ist jetzt da zusätzlich für einen Rettungsroboter nur gedacht. Also da gehen wir jetzt da wirklich, da bewegen wir uns jetzt nicht mehr in so einem Boden. Das ist wirklich ein Flugroboter. Das ist so ein erster Prototyp. Es ist jetzt da dann auch schon ein zweiter Prototyp konstruiert worden. Und wie gesagt, hat auch die Aufgabe, dass er eben wirklich in Gebäude eindringt, diese dann auch wieder abscannt, weil es wird auch wieder so ein Scanner oben sein, der mir jetzt dann auch wieder Informationen liefert, dann diese verletzten Personen kann auch wieder mit verschiedenen Sensoren auch wieder ausgestattet werden. Und ja, wie gesagt, ein erster Ansatz, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir eben dieses Ding auch wirklich ausregeln, dass es wirklich auch sehr stabil fliegt. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt das einschaltet, oder beziehungsweise es gibt schon fertige Systeme, ja, die was man kaufen kann, aber das ist wirklich also ein System, mit dem kann man noch mehr anstellen und da sind wir jetzt auch gerade dabei, dass wir stabile Fluglage haben.
Also das ist auch ein Gerät aus dem Rescue-Bereich, also soll auch für Rettung eingesetzt werden.
Genau. Mhm. So kann man sich auch irgendwie vorstellen, man, wie man die Bilder gesehen hat, irgendwelche Lawinenabgänge oder was, wo er auch sagt, die Leute, die da irgendwie die Verschütteten suchen, da geben sie auch wieder in eine, sage ich mal, relativ große Gefahr, weil oft kommt ja dann noch was nach, oder man, die Lawinengefahr ist ja nicht vorbei, weil jetzt eine Lawine runtergekommen ist und die machen ja eigentlich auch wieder, setzen wieder ihr eigenes Leben aufs Spiel, weil...
Also der könnte zum Beispiel so eine Schneeoberfläche
genau, abfliegen und
durch wieder...
Ja, zum Beispiel mit diesen Lawinenpips... Temperaturmessungen
oder sowas merken, genau. Ob da jemand drunter ist oder nicht.
Genau,
ja. Diese Suchgeräte, die es jetzt da schon im Handel gibt, also wo es auch jeder Team, der es da haben, kann man da zum Beispiel drauf finden und kann sozusagen schneller die Schnelldecke ab.
Der macht dann eine Karte sozusagen im Schnellverfahren und da sieht man, wo jemand, wo ein Pipsel ist und daher auch ein Mensch sein könnte. Okay. Gut, Sie haben uns natürlich über das Innenleben dieser Teile noch wenig erzählt, aber ich schaue mal, wollen Sie gerne mitreden? Wollen Sie? Wir haben bitte wie immer im Kepler Salon ein Mikrofon.
Ja, mich würden mehrere Sachen interessieren, aber ich versuche es mal mit der ersten Frage. Sie haben dann natürlich jetzt ganz stark Prototypen. Wie ist das gedacht mit der Verkapselung von den ganzen Geräten? Weil Sie haben ja da jetzt sehr offene Teile, die verkabelt sind. Also wenn jemand denkt, da fährt er jetzt irgendwo durch und da steht der Stahlsäger raus, ist das Kabel gleich ab, ja? Wie ist sowas gedacht? Also jetzt Verkapselungen, wie wird das dann noch weiter geplant? Gerade im Rescue-Bereich, glaube ich, da wird es ja einige Problematiken geben, die genau diese das nicht hängen bleiben, Hitzeeinwirkungen möglich etc. Wie vermeidet man das? Das wäre eine Frage für mich.
Also wenn wir jetzt die gleich mal beantworten, das ist jetzt nur so ein Prototyp. Ja, da sieht man die Kabel schon. Es ist jetzt gerade im zweiten Prototypen eben eine intelligente Lösung jetzt gefunden worden, wo man wirklich diese Kabel dann in Rohre findet. Das sind jetzt eben Carbonrohre, dafür sind sie jetzt schon mal geschützt. So schaut es auch so ein bisschen aus, dass wir ein richtiger Kabelsalat. Da hat es jetzt eben vor 2 Wochen eben was ergeben. Da haben wir jetzt eben eine spezielle Firma gefunden, die uns jetzt in dem Bereich auch sponsert, die spezielle Kabelbäume bauen, die halt robust sind und eben speziell auch für Roboterarme dann ausgelegt sind. Da glaube ich, dass wir dann wirklich gute Lösungen gefunden haben.
Und der zweite, wenn es mir erlaubt ist, wäre, gerade wenn ich jetzt denke an Rescue, angenommen, ich bin verletzt, liege irgendwo, registriere, da kommt ein Gerät, haben Sie sich schon mal überlegt, wie das ist mit der Außenwirkung des Fahrzeugs selber? Also, dass man sowohl eine Aufforderung hat, hallo, hier kann ich winken, oder ist es eine Möglichkeit, wahrgenommen zu werden? Ist da irgendwas angedacht? Beziehungsweise, wie wirkt das Gerät auf jemanden, der jetzt so halb komatös in leichter Panik vielleicht irgendwo eingeklemmt ist und plötzlich schiebt sie da so eine alienartige Kreatur einem entgegen. Vielleicht denkt man, man ist schon dem Fieberwahn komplett entkommen. Also das wären so zwei Sachen. Ich glaube, dass Leute in Panik auf der einen Seite eine ganz gute Karte hätten, wenn sie merken, ah, okay, da ist was, das mir helfen kann. Und vielleicht die andere Frage, wie freundlich kann man es machen, dass es eigentlich, dass man nicht am Herzkasperl sozusagen zugrunde geht.
Also ist schon gedacht, dass eben dieser Rescue-Roboter eben mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet sein sollte. Das wird auch bei dem speziellen Wettbewerb auch getestet. Kann man auch sehr gut vorstellen, dass man eben durch einen Kontakt über das Mikrofon, dass man eben dieser verletzten Person schon mal vorab sagt, okay, gut, wir sind das Rettungsteam, und dass man eben solche Informationen nicht einmal gibt, dass eben diese Person halt dann auch nicht gleich mal ein Leitkasten kriegt.
Also sinnvoll wäre es ja eigentlich auch umgekehrt, oder? Dass dieses Gerät auch Stimme aufnehmen kann. Also, dass der irgendwie sagen kann, was ihm fehlt oder was er braucht oder sowas.
Genau, das wird auch bei dem Wettbewerb trainiert. Also, da gibt es eben spezielles Band, das wird dann abgespielt und eben der Roboter muss eben diese Informationen auch draußen an das Rettungsteam übergeben werden. Also das wird auch trainiert, eben diese einwandfreie Kommunikation zum Roboter.
Das Thema heute ist ja, können Roboter Menschenleben retten? Und meine Frage wäre, haben Roboter schon Menschenleben gerettet, ihre oder sonst irgendwelche?
Noch nicht. Also wir sind aber eben dabei, dass wir eben in die Richtung auch forschen. Man sieht auch mit dem Rettungsroboter, dass wir eben mit diesem auch erste Ansätze machen und dass wir auch als Grundidee haben, diesen Roboter auch für sowas einzusetzen. Also, wie gesagt, die echte Anwendung haben wir jetzt noch nicht getestet. Also, wir haben eben ein Testerrennen in der Fachhochschule, wo eben verschiedene Szenarien getestet werden.
Aber kann man es vielleicht die Frage noch ausweiten? Gibt es auf der Welt irgendwo schon Geräte, die das können? Also, die mehr als ihres können?
Ja, wenn man sich das anschaut, 2001 mit den Twin Towers, da gibt es eben Professoren in den USA, die Robin Murphy, die hat eben dort schon das erste Mal so einen Rescue-Roboter eingesetzt, eben für Inspektionsaufgaben, die dann halt vorgedrungen sind, wenn eben schwierige Situationen dann vorgefallen sind. Und seitdem ist eben dieser Bereich auch forciert worden und sie ist wirklich, wirklich eine sehr berühmte Person in dem Bereich, die hat dann auch wirklich gerade in Amerika schon solche Roboter auch Hurricanes oder wenn es eben solche Unwetter hätte gegeben hat, eben solche Roboter dann eingesetzt.
Vielleicht mal ganz kurz, dass man noch nachhaken kann. Es gibt diese ganzen Entminungsroboter, die teilweise eingesetzt werden, wenn da jetzt nach dem Krieg, also nicht gerade Afrika oder wie es auch in Jugoslawien war, da die gegnerische Partei hat Minenfelder errichtet, dass da keiner mehr durchkommt. Also gibt es auch mittlerweile schon Roboter, die da dann durchfahren und halt dann dieses Gebiet entminen, sage ich mal, ohne dass jetzt ein Mensch machen muss. Und ja, genauso, ich sage jetzt mal, es gibt da schon Roboter in Atomkraftwerken, die halt dann, gerade in Deutschland, glaube ich, die halt dann, wenn es halt wirklich verstrahlter ist, dass die da reinfahren. Oder ich glaube, da werden jetzt da welche nach Japan geschickt oder sind schon geschickt worden aus Frankreich, Deutschland. Und sage ich mal, da kann man vielleicht Leben zumindest schützen. Vielleicht, wenn man es retten kann.
Aber der in dem Atomkraftwerk, der bräuchte ja tatsächlich auch Werkzeuge, um etwas zu tun, oder? Da reicht es ja nicht nur, dass er weiß, was da drinnen los ist, da muss er auch irgendwie eingreifen können und irgendetwas hintransportieren oder ablagern oder sowas können.
Das ist sicherlich auch richtig. Umgekehrt ist es, man sagt, man ist ja diese Inspektionsaufgabe, kein Mensch machen muss, wo ich sage, also die haben da Strahlungen, glaube ich, von 1000 Millisievert pro Stunde, was also nicht weit, weit über dem Normalen ist. Sage ich mal, das ist ja jede Minute, die ich mir da drinnen aufhalte, sage ich mal, eigentlich ja schon lebensbedrohlich. Und wenn ich sage, solche Aufgaben kann zumindest der Roboter übernehmen und da muss kein Mensch rein, habe ich zumindest vielleicht am Menschen vielleicht den Krebs erspart, sagen wir mal so. Also auch wenn man es vielleicht nicht nachweisen kann, dass der wegen dem das bekommen hat, oder vielleicht bekommt er auch nie einen Krebs, aber sage ich mal, die potenzielle Gefahr ist doch sehr hoch. Und wie schon gesagt, jede Minute, wo da kein Mensch rein muss, ich meine, wenn es dann Tätigkeiten gibt, die vielleicht auch keine Maschine mehr machen kann, dann sage ich, dann minimiere das zumindest auf wirklich das absolute Minimum.
Ja, ich möchte einen Nachsatz zum Windenzug. Da ist jetzt eine erste Meldung im Fernsehen, die letzte Woche in gegeistert. In Amerika bietet das Militär Rattenhaus die Windenwirkung. Das ist eine ganz neue Technologie, ohne Technik. Aber ich wollte zu Ihren Robotern was fragen. Es ist eine Geschichte, wenn so ein Gerät in so einem Erdbebengebiet, nehmen wir jetzt das Japan her, als Beispiel, da hinein kann in ein eingestürztes Haus, irgendwo findet sich eine Öffnung, wo man den hineinsteuern kann und der da drinnen agiert. Aber wie haben Sie sichergestellt, dass das Gerät da wieder unter Anführungszeichen auf die Füße kommt? Der purzelt ja da irgendwo oben, weil das geht ja nicht einfach eben hinein, sondern da sind Steigungen, da sind irgendwelche Schrägen und so weiter. Und auf einmal liegt er mit Antwort am Rücken und kommt nicht weiter.
Da haben wir immer so einen speziellen Sensor schon oben, der gibt mir die Lage vom Roboter. Das wird herausvisualisiert. Sprich, wenn ich jetzt das Kamerabild habe, dann merke ich vielleicht nicht im ersten Augenblick, wie schräg oder wie steil ist da schon der Roboter da drinnen. Oder wie ist die Lage? Und da gibt es eben solche Sensoren, die eben sagen, wie ist jetzt die Position vom Roboter. Und anhand von die kann ich herausfinden, auch schon sehen, okay, jetzt ist es brenzlig, jetzt muss ich dann nur mehr reagieren, beziehungsweise muss ich eben diese Flipper, die ich auch einzeln ansteuern kann, auch sozusagen.
Also, aber der Umfeld praktisch wieder aufstehen?
Der nicht.
Aber es gibt, das ist getan.
Es gibt eben Systeme, die eben, egal wie sie jetzt liegen, auch jetzt einmal wieder aufstehen.
Ich wollte nur noch zu der Frage von vorhin eine Antwort oder eine Anmerkung geben. Wenn man auch Soldaten, sage ich mal, als Menschen bezeichnet, dann denke ich mal, haben die schon einige Menschenleben gerettet. Meines Wissens sind mit Sicherheit einige tausend Roboter weltweit im Einsatz, die Bomben, Minen oder was auch immer entschärfen und das heute einem Menschen ermöglichen, da aus der Entfernung zuzuschauen, wie das passiert. Also kann man schon sagen, dass die Technologie schon Menschenleben gerettet hat, denke ich mal.
Was mich interessieren hat, ist das Gerät, wie laut ist es und mit was wird es angetrieben? Und wenn es mit Akkus angetrieben wird, wie lang ist dann die Laufzeit? Oder ist hinten ein Kabel dran?
Nein. Oder am Anfang. Wie wir diesen Roboter entwickelt haben, ist er schon auf dem Kabel drin. Mittlerweile haben wir eben zwei so riesige Mikro-Akkus drinnen, die liefern 30 Volt bzw. 20 Ampere Stunden. Im Dauerbetrieb, ich sage jetzt einmal, so wirklich den Dauerbetrieb haben wir noch nicht gemacht, es werden immer so einzelne Tests immer gemacht. Also, jetzt immer die, was vielleicht eine Stunde dauern, bis die Schoppe läuft. Wir haben immer das längste, was war, war eben so ein halber Tag. Also, es kommt immer dann darauf an, wie viel Aktorik das wir jetzt eingeschaltet haben oder wie oft wird jetzt eben der Roboter benutzt, beziehungsweise welcher Sensorik jetzt mittlerweile jetzt eingeschaltet sind. Das sind wir noch nicht dabei.
Ich hätte noch zwei Fragen. Sie haben erwähnt, dass die Japaner bei den Robocops ganz weit vorne sind. Wie können Sie sich erklären, dass die momentan keinen Roboter bei ihrer Katastrophe einsetzen?
Also ich habe das eben in den Nachrichten erklärt. Sie sind da wirklich in diversen Roboterentwicklungen wirklich weit voraus. Und da haben sie auch gesagt, nur, sie haben halt wirklich kein Wort dafür in so einem Nuklearnetz, ja. Was eigentlich ja ganz unverständlich eigentlich ist.
Soweit ich weiß, können die Geige spielen und auf Also Leute richtig, aufpassen also und...
Es gibt wirklich auch Roboter, die zum Beispiel bei einer Modenschau aufpassen. Die sind wirklich sehr menschenähnlich. Kann man sich vorstellen, schaut wirklich wie ein Mensch aus. Das Gesicht, da sind vielleicht 20 Motoren drinnen, die eben die verschiedenen Techniken machen. Also es ist dann wirklich, Japan ist so in dem Bereich schon sehr verkauft. Ja, aber wie gesagt, gerade
so die Prioritäten falsch gesetzt.
Unbeschreiblich, dass eben so ein spezieller Roboter noch gar nicht entwickelt worden ist. Ja.
Zweite Frage, die sich auch an die Katastrophe da anschließt. Kann so ein Roboter auch Strahlenschäden kriegen? Sprich, kann die Strahlung so hoch sein, dass er da nicht mehr eingesetzt wird oder nicht mehr funktioniert?
Ist denkbar, ja, dass eben wirklich, so jetzt mal Elektronik dann eingeht, dann wird es vielleicht so sein, dass man jetzt dann auch wirklich einen zweiten Roboter hat, ja. Wenn man jetzt dann, okay, wenn der nicht eingeht, dann schickt er ihn nicht mehr.
Radioaktivität ist sicher ein Problem, weil es gibt ja diese, sage ich mal, strategischen Atombomben, die ja gezündet werden oder die es halt gibt, die man sagt, die zündet jetzt nicht am Boden, sondern, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Meter über den Erdboden und da kommt so ein starkes elektromagnetisches Feld, dass halt die ganze Elektronik kaputt wird. Also das kann sicher passieren. Ja, das ist sicher klar, aber ja, ich sage jetzt einmal, solange das Ding jetzt nicht unmittelbar daneben in die Luft geht, sage ich mal, wahrscheinlich. Also solche Strahlenwerte, wie es zurzeit wahrscheinlich dort vorherrschen, würde man wahrscheinlich nur bewältigen können. Aber Strahlung ist eine elektromagnetische Welle und wenn ich da mit Funk übertrage, sage ich mal, ist das halt immer sicher ein Problem, ja.
Für das wisst ihr, das sofort eine Anwendung, oder? Ein Freund und ich, wir haben uns vor 3 Jahren Gedanken gemacht, aber haben nicht gewusst, dass das so weit schon entwickelt ist. Am Autodach oben, wo man zum Beispiel im Verkehr steht oder im Stau, nicht, dass man sowas losstartet, der sagt mir, wer vorne der Böse ist und das nicht. Das war total interessant, sowas. Aber ich weiß nicht, wie stabil das fliegt. Aber also natürlich jeder sowas hat, nicht, dann ist es schwierig.
Und Sie würden da nicht das Gewaltmonopol des Staates bilden lassen, dass zum Beispiel die Polizei sowas einsetzt oder Linz statt der Stadtwache solche fliegenden Teile hat?
Ich weiß nicht, warum Sie der Stau davor ein Monopol haben.
Bitte, da war ein.
Sie haben angedeutet, dass es da so eine Roboter-Szene gibt, die mehr oder weniger international ist. Meine erste Frage wäre, wie transparent ist diese Szene? Also zum Beispiel diese siegreichen Franzosen, haben die nach dem Wettbewerb ihre Programme veröffentlicht oder ist diese Szene eher so, dass sie ihre Tricks nicht aus der Trickkiste herauslassen?
Nee, ich sage jetzt mal sowohl als auch. Also es gibt Teams, die sind sehr transparent, da kann man sich eigentlich den kompletten Code, sage ich mal, aus dem Internet runterladen. Und es gibt halt dann Teams, die sind halt eher Geheimniskrämer. Wobei mittlerweile es kaum noch Teams gibt, die wirklich, sage ich mal, sehr auf ihrem Wissen sitzen. Also selbst die Teams,
wer
die vor.
Die Geheimniskrämer, das wollen wir jetzt.
Nein, wie schon gesagt, also dieses Team, das wir da vorher gesehen haben bei der Aurobot, das da, sage ich mal, sehr gut da agiert hat. Die waren wie wir da eingestiegen sind, das war 2007, die sind zum Bewerb gekommen, die sind mit dem Bus vorgefahren, sind ausgestiegen, haben einen Roboter gestartet, nach dem Match sind sie wieder rein im Bus und sind wieder ins Hotel gefahren. Und die hat man eigentlich den ganzen Bewerb nicht gesehen. Also da waren halt 2-3 Leute, die waren beim Bewerb, die haben einer dann gefunkt, wenn sie dran sind und das war's. Und wenn sie vielleicht doch in ihrem Pit waren, dann ist eine Decke drüber gewesen über den Roboter, da haben wir wirklich nichts gesehen. Ich meine, die sind selbst mittlerweile, ich meine, die haben halt das dann auch zu spüren bekommen, die sind dann meistens auch wirklich auch von den Franzosen ausgepfiffen worden und ausgebuht worden. Und mittlerweile sind die auch sehr transparent. Also die haben jetzt auch auf ihrer Homepage sehr viele Sachen drauf. Ich meine, die aktuellste Entwicklung ist natürlich nie drauf, aber ich sage immer, die haben halt dann Software drauf, wie machen die ihren Antrieb, wie machen sie ihr Gegnererkennung. Also solche Sachen werden dann schon preisgegeben, wo sie dann wahrscheinlich schon sehen, das ist jetzt nicht mehr wirklich so ein großes Geheimnis. Aber wie schon gesagt, überall wo ein Wettkampf ist, ist natürlich irgendwo
ja, einerseits, man will sich gegenseitig helfen, andererseits, man will natürlich trotzdem der Beste sein. Also es ist eher ein bisschen eine Gratwanderung, was gebe ich her und was halte ich zurück.
Ja, ich bin jetzt gerade zu einer zweiten Frage animiert worden, wie hoch ist das Preisgeld?
Also da, wo wir mitmachen, geht es eigentlich immer nur um die Ehre, also leider. Es gibt schon Bewerbe, sage ich mal, wo wirklich teilweise ja bis zu 1-2 Millionen Dollar bezahlt werden. Wobei, da muss man dazu sagen, das sind Bewerbe, da steckt man mindestens 5 rein, dass man dann 1-2 rausbekommt. Also da gibt es diese DARPA Grand Challenge, also die war früher, sind sie einmal durch die Wüste gefahren, also mit Autos, das Auto komplett autonom mit Sensorik vollgestopft, sind sie durch die Wüste durchgefahren. Mittlerweile machen sie das auch schon durch Städte durch. Wie schon gesagt, da braucht man zuerst einmal das Auto, die Sensorik, also da steckt man sicher mindestens mehr wie 1-2 Millionen Dollar rein, dass man so ein Auto überhaupt einmal hinbringt. Und das zweite Problem, was wir da hätten, ist, dass das ist eine immer amerikanische Veranstaltung. Und da muss mindestens, oder ich glaube, der Teamleiter muss Amerikaner sein, weil die DARPA ist ja dieses Forschungsinstitut vom amerikanischen Militär. Also da muss ein amerikanischer Teamleiter da sein, dass man überhaupt mitmachen darf. Aber ja, eigentlich, wir machen es eigentlich nur für die Ehre und um den Spaß. Also es gibt ja dann vielleicht Pokale, ja, und man kann ja dann sagen, man hat das gewonnen, aber es ist eher nicht, also man muss jetzt nicht einsteigen, dass man reich werden will. Also wenn man reich werden will, soll man eher was anderes machen.
Dürfte ich jetzt noch vielleicht eine eigene Frage stellen? Es gibt auf dem Markt so zum Teil schon Rasenmäherroboter, selbst agierende, oder ich habe zuletzt auch einmal so einen Art Staubsaugerroboter gesehen. Also die werden verkauft und die funktionieren mehr oder weniger gut, kann ich nicht beurteilen. Wie sind die in dieser allgemeinen Szene einzuordnen? Sind diese Geräte eher unter ihrem Hirnschmalz-Level, um es salopp auszudrücken, oder darüber anzuordnen? Oder können Sie das eher nicht beantworten?
Nee, ich sage jetzt mal schwer zu sagen, weil ich sage jetzt mal, die Roboter, die wir bauen, sagen, sollten an und für sich auch die gleichen Fähigkeiten haben wie so, sag mal, so ein Staubsaugroboter. Und ich sage mal, so ein Staubsaugroboter ist sicher kein dummer Roboter, der jetzt da blind durch die Gegend fährt. Also da gibt es genauso Roboter, die sich mehr oder weniger das merken, wo sie schon waren. Also so eine Art Karte erstellen, wo war ich im Raum schon überall, die wirklich da sehr zielgerichtet fahren. Also das mag vielleicht dann ein bisschen verwirrend ausschauen, wenn jetzt fahrt er da so hin und her und man sieht irgendwie keinen Plan raus. Also die haben teilweise schon auch Strategien dahinter, wie sie das machen, genauso die Rasenmäherroboter. Also da steckt teilweise schon sehr viel Hirnschmalz auch drinnen. Ja, ich sage jetzt einmal, wobei wir, glaube ich, dem jetzt nicht wirklich um sehr viel nachstehen, oder ich weiß jetzt auch nicht, ob wir dem vielleicht voraus sind, aber.
Aber wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sowas Staubsaugendes zu Hause, oder?
Ich nicht, also der Kollege hat es, also bei mir.
Also eine Maschine meine ich jetzt. Der wird eingesetzt, also.
Es ist wahr so, dass dem mein Freund hat den eingebildet. Ich sehe das sehr gut. Wie gesagt, dieses Thema Roboter, der fordert wirklich willkürlich herum. Also hat jetzt nicht irgendwie Intelligenz drinnen. Das Einzige, was halt super ist, dass eben, wenn er merkt, okay, der Akku ist jetzt leer, dass er wirklich wieder eigenständig zur Ladestation findet. Und das ein nettes Feature ist vielleicht eben, dass man vielleicht nur die Zeit einstellen kann, wann es der Lauf starten wird. Also. Mhm. Da ist es meistens so, dass er eben vormittags eben seine Arbeit macht, währenddessen wir da wirklich dann
arbeiten. Darf ich noch eine Frage anschließen an zuerst die Frage nach der Geheimniskrämerei? Wo ist jetzt so ein ganz entscheidender Knackpunkt in der Weiterentwicklung? Sie haben gesagt, da stecken komplizierte Algorithmen dahinter. Ist das Hauptproblem in der Weiterentwicklung ein mathematisches oder eher ein produktionstechnisches oder eher eine Materialfrage? Wo ist sozusagen der Punkt, an dem die Weiterentwicklung wirklich herausfordernd ist?
Also wenn man es jetzt zu diesem Roboter jetzt hernimmt, und speziell jetzt den Roboterarm, ja, wo wir jetzt eben unsere zweite Version machen, haben wir dann schon, also die Weiterentwicklung ist eben die, dass wir eben den Roboterarm robuster machen, dass wir eben zum Beispiel ein Glas nehmen können und das auch irgendwo anders hinstellen können. Also das waren so die ersten Dinge, so Manipulationsaufgaben. Die waren halt mit diesen Robotern nicht möglich, weil die Motoren zu schwach waren, beziehungsweise auch die Steuerung. Das sind halt eben Erkenntnisse, die haben wir eben im Laufe der Zeit halt auch dann gewonnen und die werden wir jetzt dann die nächsten Projekte jetzt da verwirklichen oder beziehungsweise dann auch besser machen. Wo sicher auch noch ein Knackpunkt ist eben, dass eben der Roboter ist von Haus aus sehr schwer, ja. Also es ist auch denkbar, dass wir jetzt zum Beispiel einen zweiten Prototypen aufbauen, der zum Beispiel dann nur mehr insgesamt 10 Kilo hat, dass man wirklich wie das auch wie ein Koffer dann nehmen
kann. Und wo bekommen Sie die 30 Kilo weg?
Wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Material, sprich Aluminium, dass man jetzt zum Beispiel auch Kunststoff oder was auch immer halt dann sitzt oder wirklich aus Carbon macht.
Also das sind eigentlich, kann man sagen, ein bisschen Dinosaurier, die Sie da produzieren jetzt?
Richtig, ja. Das ist eben die erste Entwicklung gewesen und wie gesagt, der nächste Schritt wird sicher so sein, dass wir jetzt vom Material her dann auch wirklich abspecken. Und natürlich auch in der Programmierung.
Erarbeiten Sie die mathematischen Grundlagen selbst an der FH oder übernehmen Sie da?
Es ist schwierig zum Beispiel im Programmteile zu übernehmen, weil jedes Institut entwickelt eben eine Software speziell für zum Beispiel eine spezielle Kamera oder für einen speziellen Sensor, um diesen Code auch wirklich wieder nachzuvollziehen, der jetzt zum Beispiel auch wirklich auch wieder schlecht dokumentiert wurde. Ist es wahrscheinlich besser, wenn man jetzt das Programm oder die Software selber entwickelt und auch wirklich die mathematischen Hintergründe, die man halt dann auch braucht, wirklich dann auch selber programmiert.
Aber da ist sicherlich auch eine große, dass die Community, das sage ich mal, ist doch sehr groß. Und gerade in dem Bereich gibt es eben auch dann viele Konferenzen, wo man dann, wo halt wieder neueste Forschungsarbeiten präsentiert werden, wo man sagt wieder, das klingt interessant und dann springt man halt auch wieder auf einen Zug auf und macht halt dann dort, sage ich mal, auch wieder ein bisschen weiter und schaut dann einmal, wo führt es dann hin. Weil, wie schon gesagt, das sind da teilweise wirklich, sage ich mal, top aktuelle Forschungsprojekte, wo halt dann wirklich Universitäten dran sitzen und dann halt schauen, wie gut bringt man es raus und da schaut man da, welche Algorithmen kann man übernehmen, wo muss man selber weiterentwickeln, wo kann man was verbessern und ja, das ist halt, sage ich mal, das auch, was das Projekt da extrem spannend macht.
Ich wollte kurz eine Frage stellen und zwar, ich weiß nicht, ist das für Sie überhaupt ein Thema, sozusagen diese ursprüngliche Utopie, die mal im Raum stand im Zusammenhang mit Robotik? Künstliche Intelligenz, ist das noch ein Thema? Entwickelt sich da irgendwas oder ist das sozusagen irrelevant, weil es hauptsächlich um Steuerelektronik und clevere Algorithmen geht? Und die zweite Frage wäre, weil Sie ja sozusagen als Experten einfach viel sehen, was hat ein größeres Marktfeld, glauben Sie langfristig, die Humanoiden oder die pragmatisch insektenhaften Fahrzeug-Hexapods? Oder? Also alles, was nicht humanoid ist. Wie würden Sie das einschätzen?
Gut, ich meine, diese künstliche Intelligenz, also da gibt es eben auch sehr viele Universitäten, die da sehr stark dran forschen. Und ja, wo es auch wirklich teilweise sehr beeindruckende Ergebnisse gibt. Also wir haben, wann war das, vor 2 Jahren war bei uns im Haus ein Workshop und da war eben von einer deutschen Universität da und hat da präsentiert, mehr oder weniger selbstlernende Algorithmen, wo dieser Roboter mehr oder weniger wirklich, das war ein Fußballroboter, und dem haben sie eben den Ball zugespielt, und er hat das wirklich selbst erlernt, wie er den Ball annimmt, praktisch. Das heißt, da haben wir gesehen, okay, der erste Versuch, dem haben sie den Ball hingeschossen, der hat dann halt irgendwie erwischt, der ist dann wieder abgeprallt, und der hat dann einfach solche Regeln drinnen gehabt, was ist gut, was ist schlecht, und ich glaube, nach dem 100. Pass hat er den Ball wirklich perfekt angenommen, weil war jetzt da ein Roboter mit Rädern, also da ist wirklich sehr viel, da wird schon sehr viel gemacht, sage ich mal, auch in diese Richtung, eben so selbstlernende Algorithmen und ja, ist sicher auch ein großer Forschungsbereich, sage ich mal. Und ja, von den Robotern her, Ja, man muss es ehrlich sagen, da bin ich selbst ein bisschen gespalten. Also ich meine, so schön die humanoiden Roboter auch sind und so viel da auch geforscht wird, eben gerade in Japan, kann ich schwer sagen. Also ich sage jetzt einmal, realistisch ist, sage ich mal, ein Roboter sicher eher der so ausschaut oder eben Räder oder halt mehr Beine als zwei hat, weil er man einfach viel besser im Griff hat, nicht so instabil. Ich glaube, mit solchen Robotern hat man sicher schneller einen Erfolg und da geht auch sehr stark die Entwicklung hin, dass man eben sowas forciert. Aber schon gesagt, solange diese humanoiden Roboter forciert werden, sind sicher nicht zum Abschreiben. Also wie schon gesagt, es gibt gerade in Japan eben dieses Model, die da, glaube ich, jetzt auch mittlerweile schon in einer Schule eingesetzt wird, die halt dann als stoischer Lehrer drin sitzt, mit dem alles machen kann, die betet halt ihren Seron runter und ja, also wie schon gesagt.
Aber darf ich da vielleicht eine ganz schräge Frage stellen, die, wo Sie vielleicht sagen, das hat jetzt mit dem Basitum nichts zu tun, aber ist es eigentlich gerechtfertigt, wenn wir an Überbevölkerung leiden, dass wir humanoide Roboter in die investieren? Also für so Dienstleistungen?
Ja, weil ich sage mal, das Problem dort, wo die Überbevölkerung herrscht, dort werden sie meistens ja nicht eingesetzt. Also gerade in dieser
globalisierten Gesellschaft, wo man sagt, wir müssen ja mittlerweile global denken lernen. Es reicht ja nicht mehr zu sagen,
ja, aber ich glaube, gerade im Bereich Mensch, glaube ich, wird ja das nicht so global gesehen, weil man kennt ja diese ganzen Flüchtlingsströme, wie sehr man sich da verwehrt, also in Europa, was da für Schutzwelle um Europa, um Österreich gebaut werden, dass ja keine fremden Menschen reinkommen, sage ich mal.
Aber es läuft ja irrsinnig viel, die Intelligenz wäre nicht einmal das Problem, aber sehr viel Geld eigentlich in so eine solche Forschung, wo man möglicherweise Probleme andere Probleme lösen könnte, oder ist das keine zu lässige Verknüpfung sozusagen von zwei ganz unterschiedlichen
Themenfeldern. Das ist, sage ich mal, generell immer schwierig. Man weiß oft, wenn man zum Forschen beginnt oder da Geld reinsteckt, wo führt das Ganze hin, sage ich mal. Ein gutes Beispiel ist, sage ich mal, sicher die Physik der letzten 100 Jahre. Ich meine, das waren großteils Spintisierereien von einzelnen Personen oder Forschungsgruppen, ohne die, sage ich mal, das Leben, wie es heute ist, nicht mehr vorzustellen wäre. Also man, so sehr diese Relativitätstheorie von Einstein, sage ich mal, so weit die weg sein mag, es wird kein GPS funktionieren, wenn der das auf das nicht draufgekommen wäre, weil würde man diese relativistischen Effekte nicht berücksichtigen, wird das nicht funktionieren. Da wird man statt in Linz in Salzburg landen, sage ich mal, weil einfach diese Satelliten einfach, um das zu ungenau werden. Oder ich sage jetzt einmal, diese ganze Quantenphysik, wo man auch gesagt hat, wahrscheinlich in diesen 20er, 30er Jahren, wie das Ganze groß geworden ist, ja, zu was eigentlich? Zu was beschäftigt die mit solchen Sachen? Ich meine, es wird heutzutage kein Computer, kein Elektronik funktionieren, ohne diesen Wissen, das da irgendwo entstanden ist. Es ist immer schwierig zu sagen. Und wie schon gesagt, wir, also gerade in unserem Breitengraden oder in wo wir leben, in unserer hochtechnologisierten oder, sage ich mal, ersten Welt, weil wenn es eine dritte Welt gibt, dann sage ich mal, vielleicht wie die erste Welt. Man, die Leute werden immer älter. Das ist ein Fakt. Diese sozialen Zusammenhänge, wie es früher vielleicht war, dass man sagt, die Familie passt, also jung passt auf alt auf und alt passt auf jung auf, diese Strukturen sind nicht mehr gegeben. Und ich sage jetzt einmal, ja, ich meine, es ist vielleicht zum Überlegen, ist dieser Trend okay, aber da müssen wir wahrscheinlich weiter ansetzen, als wie zu sagen, ja, ich verbiete diese Technik, weil dann kommt das andere vielleicht wieder zurück. Ja, also immer so eine Sache, die sichert dann eine Gratwanderung, wo ich sage, passt.
Vielleicht auch eine Kulturfrage. In Österreich werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie an einem Rescue-Roboter forschen, mehr Akzeptanz haben wie an einem humanoiden Roboter, oder? Gefühlsmäßig.
Möglich.
Ja, dann. Ich kann nicht so beantworten. Also wir haben schon einen humanoiden Roboter, das ist wirklich nur so ein kleiner Roboter. Der kennt wirklich bei Schülerinnen und Studentinnen wirklich sehr gut an. Da machen wir halt immer so eine Tanzshow, also der Lied. Wie gesagt, das ist halt unser einziger humanoider Roboter. Mit dem machen wir jetzt wirklich
so die. Und der heißt auch Mark oder so?
Das ist eigentlich der Roboter ohne Namen. Also
der ist wirklich ohne Namen. Der Peter Leppinger hat uns schon mal gefragt, wie er heißt, und da haben wir eigentlich noch gar nicht gewusst, wie wir den Namen sollten. Also, wie gesagt, das hat nicht jeder Roboter einen Namen.
Ich würde gerne nochmal auf eine technische Ebene zurückkommen. Zwar hatten Sie gesagt, dass es schwierig ist, Entwicklungen von anderen, von Mitbewerbern oder anderen Forschungsgruppen, Entwicklungsgruppen zu übernehmen. In der Regel schreibt man es dann alles nochmal selber. Es gibt, wenn ich mir die Datenkommunikation, die ja auch eine Rolle spielt, anschaue, da gibt es Standards. Wenn ich mir die Sensorgeschichten angucke, da gibt es auch Standards mittlerweile, wie die Sensoren auszulesen sind. Helfen Standards nicht auch, wenn es um die Bewegungssteuerung oder um die Logik geht? Gibt es da schon Bestrebungen, das zu standardisieren?
Es ist schon so, dass man eben gewisse Software-Teile übernommen haben. Ja. Also wenn man das jetzt streng nimmt, also vor dem so die Datenerstellung, die haben eben, wenn wir das erste Mal angetreten sind, haben wir eben so einen Algorithmus übernommen und dann auch mit denen erfolgreich angetreten. Nur um diesen Algorithmus jetzt dann noch besser zu machen, ja, weil wir doch gesehen haben, er ist doch nur fehlerhaft. Ist es dann schon auch wichtig, dass man dann das Programm versteht. Ja. Und jetzt haben wir eben auch versucht, dass man eben aus diesem Programm Programmteile hernehmen und sozusagen auch wirklich versuchen, unseren eigenen Algorithmus jetzt zu entwickeln, ja. Diesen zu verbessern und auch das Kartenzeichnen genauer zu machen. Das war immer so ein Entwicklungsschritt. Aber wie gesagt, es werden schon gerade im Bildverarbeitungsbereich werden schon fertige Algorithmen auch übernommen, um diese Arbeit zu verbessern.
Gut, gibt es noch Fragen von Ihnen?
Eine Frage habe ich nur, und zwar, das ist diese ferngesteuerten Roboter, wie zum Beispiel Bombenentschärfung oder sowas, die gibt es sicher von der Stange. Die gibt es sicher fast jede Polizeimannschaft, wird mit sowas ausgerüstet sein. Also nicht selbstdenkende, sondern im ferngesteuerte.
Gibt es schon Firmen, die sich auf das spezialisiert haben? Also von der Stange würde ich es immer noch nicht sagen, weil es gibt Firmen, die sich halt wirklich auf diese Robotik spezialisiert haben, eben diese ferngesteuerten, robusten Roboter, die mit denen man Bomben entschärfen kann, mit denen man vielleicht am Flughafen schaut, da steht ein Koffer und da weiß man nicht, gehört der wem oder ist da eine Bombe jetzt drinnen, wo ich sage, da lass einen Roboter hinfahren. Gibt es schon gewisse Firmen, die da schon, ich sage einmal, Produkte vertreiben, ja. Das ist sicherlich richtig. Wobei, wie schon gesagt, da ist halt dann oft, meistens diese Firmen kommen oft über das Hintertür, über diesen militärischen Bereich, also wo jetzt das irgendwo mal eine Forschungsgruppe war auf einer Universität und die halt dann irgendwie mit dem Militär zusammengearbeitet haben und die halt dann irgendwie so eine Spin-off-Firma gegründet haben. Und ja, also das, was wir so ein bisschen beobachtet haben, also diese Firmen sind oft sehr stark mit dem militärischen Bereich verbandelt, weil da einfach viel Geld da ist. Also, ja, wie schon gesagt, ist auch teilweise notwendig, wie es da schon gesagt worden ist. Zuerst, ich meine, ein Soldat ist auch ein Mensch und ich meine, warum sollte der vielleicht nicht einmal freiwillig in den Krieg gezogen ist, warum sollte der von einer Landmine, sage ich mal, die Füße wegreißen lassen? Der ist genauso unschuldig, sage ich mal, wie der auf der Gegenseite, der es gelegt hat, sage ich mal. Das sind halt dann andere Entscheidungsträger, die solche Sachen entscheiden, ob das jetzt Krieg gibt oder nicht. Und ja.
Und das Problem ist, dass die Kollegen da 4 Jahre dafür arbeiten könnten, was so ein Roboter kostet, weil die normalen Bombenentschärfungsroboter bei ungefähr 400.000 Euro Stückpreis liegen. Also dann sieht man, glaube ich, einmal die Leistung, die beiden Kollegen da vollbringen gegenüber den kommerziellen Roboter, die verkauft werden. Also das ist womöglich auch ein großes Problem, warum im Rescue-Bereich die Roboter noch nicht so eingesetzt werden, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Ja? Weil eine Berufsfeuerwehr Linz oder Salzburg oder München sich keinen Roboter für 400.000 Euro kaufen kann, wenn das Löschfahrzeug nur 250.000 Euro kostet. Also das ist, glaube ich, einmal diese Sichtweise, die man da sehen muss, was das Problem ist. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, welche praktischen Erforderungen, sage ich mal, von den Bildern, die wir ganz am Anfang gesehen haben, fließen in die Entwicklung mit ein? Also habt ihr irgendwie Berater oder Leute, die euch aus den Feuerwehren, Polizeien, Hilfsorganisationen Tipps geben, unterstützen, um da in die Richtung zu entwickeln? Oder basiert das alles auf diesem Spieltrieb, der ja in der Rescue, im Rescue Cup irgendwo endet? Ja?
Also grundsätzlich ist es so, ich meine, ich bin bei einer Feuerwehr, also ich weiß, wie es zugeht. Bin auch schon bei einigen Einsätzen gewesen. War es auch wirklich gefahren, dass es zum Beispiel auf einen Feuerwehrmann auf einen wirken, wo ich mir dann schon dann auch gedacht habe, okay, gut, es hat Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, da war vielleicht eben so ein System schon mal nicht schlecht. Da habe ich sicher auch schon mal viel Erfahrungen mitgenommen, auch in das Projekt, und habe das auch da irgendwie dann auch irgendwie verwirklichen können. Grundsätzlich die Zusammenarbeit eben mit so Feuerwehren oder was auch immer, so Sicherheitskräfte zusammen bestrebt, dass eben auch wirklich diese Robotik auch wirklich Anwendung findet, also dass das auch wirklich einen Sinn macht. Nur es ist sehr schwierig, also dass eben gerade in Österreich selbst, dass es wirklich auch Fuß findet. In Deutschland ist es vielleicht ein bisschen einfacher, also wenn man gut, ich habe jetzt nicht so die Erfahrungen, wie es jetzt in Deutschland ausschaut, aber könnte vielleicht sein.
Nicht viel
besser. Okay.
Jetzt ist das Stichwort Spieltrieb gefallen. Bitte, ich möchte jetzt das nicht als Kritik verstanden wissen. Es werden da Wettbewerbe gemacht und sehr viel Hirnschmalz, sehr viel Geld hineingesteckt. Gibt es in eurem Institut irgendwo einmal eine Bestrebung, das Ganze praktisch, technisch anzuwenden? Das, was ich einen Blindenhundroboter oder einen städtischen Mülleinsammelroboter oder irgendwelche solchen spinnenden Ideen, die man vielleicht mal in der Praxis anwenden könnte oder die man kommerziell verwerten könnte?
Ja, wie schon gesagt, also wir haben eben unser Forschungsprojekt sind diese Rescue-Roboter, wo wir sagen, da wollen wir halt noch bessere Roboter bauen, wie schon gesagt, eher in dem Bereich. Ja, ich meine, dieser Spieltrieb, das, wie schon gesagt, diese Wettbewerbe kann man sicher einerseits sagen, ja, warum beschäftigt sich eine Hochschule mit solche Spielereien, sage ich mal, die sollen die Leute ordentlich ausbilden und sollen denen was Gescheites beibringen und nicht nur mit denen spielen. Wobei, da muss ich halt dann dagegen halten, wie schon gesagt, ich habe es ja schon gesagt, dass unsere Studenten sind extrem engagiert und wir haben ja schon von anderen Universitäten gehört, also gerade die Leute, die an solchen Roboterwettbewerben teilgenommen haben, das waren dann eher immer die besten Studenten, also die dann am besten am Arbeitsmarkt ankommen sind, oder wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeine Doktorarbeit von einer anderen Universität gemacht haben, die dort am besten ankommen sind, weil die einfach extrem viel gelernt haben. Also schon gesagt, gerade in diesen größeren Robotern sind sehr viele Sensoren drinnen, die man einfach da in der Industrie verwendet, ob das jetzt der Förderband ist oder irgendeine automatisierte Anlage, werden die gleichen Sensoren verwendet und die Studenten haben jetzt vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang. Die haben jetzt, aber sie haben den Sensor kennengelernt, sie haben den eingesetzt, sie haben jetzt gelernt, wie mache ich eine Motorregelung und ob jetzt, wie schon gesagt, so einen Roboter antreibe mit einer Motorregelung oder ob ich dann sage, das wird dann auch irgendein, weiß ich nicht, Drahtvorschubgerät oder dieser Motor, der für das angetrieben wird, ist ja dann im Grunde genommen egal. Also ja, wie schon gesagt, also es ist einfach, wie schon gesagt, einfach das Lustige und man kann da Leute oft motivieren, dass sie mehr leisten vielleicht, als wie wenn ich sage, jetzt machen wir genau das, weil das hat einen Sinn und das will irgendeine Firma XY von dir, dass du das machst. Ja, das ist das Gleiche wie nächstes Wochenende ist ja wieder der Linz-Marathon, also wie viele Verrückte da 42 Kilometer laufen und denen schafft es auch keiner an. Also irgendwie scheint es zu wirken, sage ich mal, dass man irgendwie über diesen internen oder eigenen Antrieb irgendwie was zu schaffen oder sie zu messen mit anderen, dass man da Leistungen vollbringt, die man sonst nie bringen würde.
Sie arbeiten nicht an einem Müllroboter.
Nein, also.
Ich lese heraus, es geht Ihnen in erster Linie um die gute Ausbildung der Studenten.
Genau, also
das ist ja schon Motiv genug.
Genau, das kommt an und für sich, von dort kommen wir ja auch. Also wie schon gesagt, dieses dieser erste Roboter war an und für sich eben so ein fachübergreifendes Projekt. Und
ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben ja schon gemerkt, dass ich mich ja überhaupt nicht auskenne bei diesen Dingen, gell? Aber eine Sache, die mir immer auffällt, zum Beispiel bei diesem Ding da, das da ja sozusagen ein Schachspieler sein wird, warum sind alle die Dinge so eckig? Oder wie zuerst Willi gefragt hat, warum schreckt man sich direkt vor diese Geräte? Man imitiert ja eigentlich sozusagen menschliches Verhalten oder man imitiert Mechanik, die wir ja auch haben, Intelligenz, die wir auch haben. Warum ist das alles so eckig? Warum kann das nicht runder sein? Also auch in der Form ähnlicher ist wie unsere Physis ist. Warum ist es nicht fließender? Wir bestehen aus so viel Wasser und gallertigen Massen und so ähnlich, die ja offensichtlich in der ganzen Mechanik auch eine Bedeutung haben, sonst wären wir ja nicht so konstruiert. Warum ist das alles so eckig?
Ich glaube, die Antwort ist aus
Kostengründen.
Also wenn man sich jetzt den Roboter anschaut, natürlich muss er eben ein bisschen was aushalten, darum verwendet man Carbon. Und dieses Carbon macht uns eben eine Firma, eine spezielle Firma, die eben mit Wasserstrahl schneidet. Also die kochen nicht mit Wasser, sondern die schneiden. Mhm. Und die schneiden eben unsere Teile, also die Carbon-Teile oder auch die Alu-Teile. Darum ist jetzt da alles so eckig und das ist wirklich ein Kostenfaktor dahinter. Also der Roboter kostet noch immer, so jetzt 5.000 Euro mit der ganzen Sensorik. Also er hat einen Wert von 5.000 Euro, also da sind wirklich teure Motoren drinnen.
Da sieht man eigentlich erst, was für billiges Wesen der Mensch ist, gell? Da hat es einmal eine Materialkostenberechnung beim Menschen gegeben, das ist nicht sehr viel gewesen. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Euro, sehr viel mehr waren das, was man so rein Materialwert.
Nee, wenn man den.
Ohne Goldzähne.
Nee, wenn man sagt, vielleicht wenn man die Entwicklungszeit rechnet, dann wird es ein bisschen teurer, wie 4-5 Euro. Also. Also die ganze doch ein bisschen länger.
Ernährung, Lehrer und was es sonst noch so gibt, was man so braucht.
Ja, wie schon gesagt, man baut wahrscheinlich eher wir sind da eher, dass wir dann funktionell bauen. Also wir schauen halt jetzt, ja, ich meine, es gibt ja diese Bionik, ist also ein extrem starker Trend jetzt da, gerade in der Robotik.
Das beeinflusst hier,
irgendwo schon. Also wir versuchen, also gerade wie eben der Reimann gesagt hat, dieses, wie ein Glas greifen kann, ohne dass es jetzt gleich zerdrückt oder was, oder dass ich mal merke, bin ich schon zu fest oder was. Da haben wir eben auch jetzt einen Studenten, der da jetzt seine Abschlussarbeit drauf macht, eben mit so einem bionischen Ansatz, dass er eben wirklich festgreift, also wie ein Mensch halt auch, also ich halte das Glas nicht, ich zerdrück's nicht, aber mir fällt es auch nicht runter. Und das ist halt oft bei so Greifer das Problem, man ist halt dann schnell mal zu fest oder halt zu leicht und dann ist das Glas halt kaputt. Und da gibt es halt wirklich bionische Ansätze, wo ich sage, ich kann es wirklich fest zugreifen, ohne dass ich es zerdrücke. Oder
okay. Bionik kann man in Österreich auch nicht studieren, gell? Also gar so weit fortgeschritten sind wir noch nicht, aber das reden wir vielleicht mal ein andermal. Herr Edlinger und Herr Zaun, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren, dass Sie uns diese Geräte einmal gezeigt haben und das, woran Sie forschen, was Sie vor allem auch Ihren Studenten lehren. Ehe ich Sie ganz verabschiede, möchte ich gern noch auf die nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon hinweisen. Am kommenden Donnerstag gibt es wieder ein Zumittag bei Kepler. Da fragen wir, woran arbeiten Sie gerade, Herr Generalleutnant Günther Höfler. Er ist Generalmajor beim österreichischen Bundesheer, Chef des Streitkräfteführungskommandos. Vielleicht hat er ja auch etwas mit diesen Dingen zu tun, das können wir ihn dann fragen. Also kommender Donnerstag, 7. April, 12.30 Uhr und es gibt im Anschluss eine Suppe. Und am kommenden Sonntag, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Freiwillige, die den Marathon laufen, etliche tausend, gell? Vielleicht gibt's ein paar, die sich kurzfristig überlegen und statt laufen lieber in den Kepler-Salon kommen, weil wir haben am kommenden Sonntag 10.30 Uhr eine philosophische Matinee. Passt auch wieder eigentlich in unser heutiges Themenfeld. Hat der Mensch eine Zukunft? Wenn er die Roboter alle programmiert hat, kann er sie ja dann verabschieden aus dieser Welt. Der Vortragende ist Klaus Eurich, Kommunikationswissenschaftler und Autor. Sonntag, 10. April, 10.30 Uhr hat der Mensch eine Zukunft. können Roboter Menschen retten, war heute unser Thema. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie haben auch sehr kurzfristig zugesagt, diesen Vortrag bei uns zu halten. Und Ihnen allen noch einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal.